Sie hören Konterfunk aktuell, mein Name ist Stefan Milius. Es ist Dienstag, der 23. Dezember.
Am Weihnachtsbaum der Familie Meier hängen nur hartgekochte Eier. Warum, so fragen wir vereint, na, weil Meier sich auf Eier reimt. Am Weihnachtsbaum der Familie Bauer hängen Gurken würzig sauer. Warum, so fragen wir benommen, weil Bauers aus dem Spreewald kommen. Am Baum von Harald und Christine hängt nichts. Die sind Muslime.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Und damit zu den heutigen Themen. An der Ostsee geben immer mehr Gastronomie- und Hotelbetriebe auf. Steigende Kosten an allen Fronten und eine immer kostenbewusstere Gästeschar zwingen selbst so manches Traditionshaus zur Aufgabe. Diejenigen, die durchhalten, hoffen auf die Hauptsaison im Sommer, aber auch dort ist das Geschäft mit Betten und Menüs längst kein Selbstläufer mehr. Wir sprechen mit Lars Schwarz, Gastronom und Hotelier sowie Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern über die aktuelle Lage und Wege aus der Krise. In der Schweiz nehmen Zwischenfälle mit kriminellen oder renitenten Asylbewerbern zu. Vor kurzem machte eine Massenschlägerei unter Nordafrikanern vor einem Bundesasylzentrum Schlagzeilen. Die konservative Schweizerische Volkspartei SVP verlangt von der Landesregierung ein härteres Durchgreifen und schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor. Bisher sieht es aber nicht nach einer entschiedenen Reaktion der offiziellen Politik aus. Zu Gast dazu ist Pascal Schmid, Nationalrat der SVP. Und dann werden wir weihnächtlich mit einem Mann, den das Thema das ganze Jahr über umtreibt. Alexander von Bismarck betreibt in seiner Weihnachtswelt in Döbelin einen Handel mit allem, was man in der Adventszeit so brauchen kann oder jedenfalls unbedingt haben möchte. Wie steht es mit der Kauflust der Deutschen rund um Christbaum, Dekorationen und Geschenke? Wir finden es heraus im Gespräch mit ihm. Die Zivilgesellschaft wirft sich in Form zahlloser Organisationen in den Kampf. Gestern gegen den Klimawandel, heute gegen alles, was rechts ist oder rechts sein soll. Neueste Erscheinung in diesem Zusammenhang, die Krüppel gegen rechts. Roger Letsch kommentiert die Gruppe mit dem eingängigen Namen für uns. Leere Gaststuben, dunkle Fenster in den Hotelzimmern und Schilder mit der Aufschrift «Dauerhaft geschlossen». An den Küsten von Mecklenburg-Vorpommern gehört das derzeit immer häufiger zum Ortsbild. Selbst traditionsreiche Häuser an der Ostsee mussten nach über einem Jahrhundert Familiengeschichte die Segel streichen. Betreiber sprechen von Umsatzeinbrüchen in zweistelliger Höhe, von steigenden Energiepreisen und Gehältern sowie von Problemen durch die Rückkehr zur 19% Mehrwertsteuer. Viele Gäste sparen durch Daheimbleiben oder wählen günstigere Auslandsziele. Die Branche ist auf die Sommermonate angewiesen, kämpft aber zusätzlich mit Fachkräftemangel und bürokratischen Hürden. Was bedeutet das für die Zukunft dieser Tourismusregion? Steuert sie auf eine Küste ohne Gasthöfe zu? Darüber spreche ich jetzt mit Lars Schwarz, er ist selbst Gastronom und Hotelier, sowie Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Tag, Herr Schwarz.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Schwarz, die Straßen in Deutschland sind immer noch voll, die Reiselust der Deutschen scheint eigentlich ungebrochen. Wie schlimm ist denn die Lage im Tourismus an der Ostsee wirklich?
Ist herausfordernd und das merken wir schon viele, viele Jahre, eigentlich seit Corona, also seitdem der Staat uns Monate im Unsicheren gelassen hat und über Monate zwangsgeschlossen hat und wir im Prinzip keine Perspektive hatten. Eigentlich seitdem zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden weiter. Und es sind insgesamt hochherausfordernde Zeiten.
Sie haben Corona angesprochen. Sie kennen also bereits aus jener Zeit diese Schwierigkeiten. Danach kamen Jahre der sogenannten Normalität. Wie steht denn die Branche im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit im Moment da?
Also wir sind noch massiv in den roten Zahlen, wenn man das so sagen möchte. Und wir haben seit Corona keine Normalität erlebt. Also ich sag mal, wir sind quasi von Corona und den Nachwehen von Corona sind wir direkt in die Energiekrise, dann Krieg in Europa und teilweise in der ganzen Welt und eben halt diese massive Teuerung und Inflation, die im Prinzip dazu geführt haben, dass die Bürger und dementsprechend auch unsere Gäste deutlich weniger Kaufkraft im Portemonnaie haben, auch wenn sie ein bisschen Lohnerhöhung gekriegt haben. Sie können sich schlichtweg von ihrem Geld weniger leisten. Und das merken wir natürlich gerade in den Bereichen, in denen es auf vermeintlich schöne oder angenehme, aber verzichtbare Sachen geht. Und dann ist natürlich Kunst, Kultur, aber auch der Einzelhandel, aber natürlich auch wieder ganz massiv getroffen, die schönen Sachen essen gehen oder irgendwo sich tatsächlich einen kleinen Kurzurlaub zu leisten. Das ist dann natürlich betroffen, weil da spart man als erstes.
Wen trifft es denn da in der Hauptsache? Sind es vor allem die kleinen, wirtschaftlich schwächeren Unternehmen ohne große Reserven oder sind es durchaus auch die großen?
Ich glaube, das ist sowohl als auch. Also wir spüren es in der kompletten Breite und Sie haben die Umsatzzahlen oder die Umsatzrückgänge angesprochen. Also wenn man sich preisbereinigt anguckt, dass wir beispielsweise in den ersten 3 Quartalen, also in den ersten 9 Monaten 2025 im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit 2019 um 18% Umsatz eingebrochen sind, also so massiv hinter den Umsätzen von Vor-Corona 2019 liegen, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr anschauliches Bild. Mit dem Gleichen, dass im Prinzip aber bei uns die Kosten natürlich immens gestiegen sind und nicht nur Personalkosten, auch durch politische Einflussnahme. Wir sind sehr personalintensiv und Lebensmittel sind immer noch wahnsinnig hoch im Preis und steigen weiter. Die Energiekosten sind ja nie wieder auf das Vorkriegsniveau zurückgekommen, Versicherungsbeiträge. Und das dann immer die Punkte sind, die bei uns auch sich dann summieren. Also bei uns summiert sich eben halt, wenn die Spedition Transportkosten erhöht, wenn wir eben halt Lebensmittel oder auch Bier oder was auch immer geliefert bekommen, wenn im Prinzip die Wäschereien die Preise erhöhen, wenn der Schankanlagentechniker im Prinzip die Preise anhebt, bis hin zu den Mieten, die oft auch an die Preissteigerung gebunden sind, von den Verträgen her bis zu Versicherungen und so weiter. Also das alles in der Summe macht tatsächlich so eine hohe Belastung, die wir natürlich nur abfedern können, wenn wir es auch an Gäste weitergeben können, die dann auch bereit sind, die Preise zu zahlen. Und das sind viele eben halt nicht mehr, weil sie das Geld nicht im Portemonnaie zusätzlich haben. Mit volles Verständnis dafür. Und dann tritt genau das ein und zusätzlich vielleicht noch das gebrochene Mehrwertsteuerversprechen von Olaf Scholz, der gesagt hat, das haben wir eingeführt in der Corona-Zeit und das soll auch so bleiben und darauf können Sie sich verlassen. Und seit 2 Jahren ist das eigentlich ein ganz großer Punkt, der uns umtreibt. Geht zum 1.1. Gott sei Dank wieder runter, aber das waren jetzt echt 2 schwere Jahre.
Sie sind ja selbst Praktiker, sehen Sie also nicht nur anhand der nackten Zahlen, dass es den Leuten wirklich einfach zu teuer ist mittlerweile, sondern das hören Sie direkt auch im persönlichen Gespräch Tag für Tag.
Ich kann es verstehen. Also ich sag mal, wenn die Leute im Supermarkt im Prinzip auf die Eigenmarken zurückgreifen, ja, und nicht mehr die Markenprodukte so stark nehmen, wie sie sie vorher genommen haben. Wenn sie eben halt öfter gucken, wo kann ich vielleicht noch einsparen, meine Versicherung wechseln, Autoversicherung jetzt gerade aktuell oder eben halt auch andere Einsparmöglichkeiten, dann machen sie das ja nicht, weil sie Langeweile haben, sondern machen sie es, weil sie es müssen, weil sie eben, wie gesagt, aufs Geld schauen. Und das merken wir auch. Das heißt, die Gäste kommen noch. Also das muss man ja sagen, die Übernachtungszahlen in Mecklenburg-Vorpommern und auch die Gästeankünfte, das ist alles auf einem hohen Niveau. Aber sie bleiben im Zweifel kürzer und sie geben vor allem weniger Geld aus. Und das trifft natürlich gerade die Gastronomie, die jetzt eben halt nicht nur mit der 19% Mehrwertsteuer zu kämpfen hatte, sondern eben halt auch deutlich personalintensiver ist als das klassische Beherbergungsgeschäft beispielsweise oder der Einzelhandel. Und das ist die Krux. Das heißt, die Gäste kommen, aber die konsumieren weniger, nehmen vielleicht keine Vorspeise, teilen sich einen Hauptgang, trinken nicht 1-2 Getränke, sondern bleiben bei einem, verweilen kürzer und das ist im Prinzip unser Problem.
In einer solchen Situation wäre es ja für die Unternehmen umso wichtiger, dass sie möglichst viel Beinfreiheit genießen, um sich weiterentwickeln zu können. Wie hinderlich sind denn nun bürokratische Hürden, etwa bei Genehmigungsverfahren oder Förderanträgen?
Naja, also ich sag mal, wir waren ja immer maximal überreguliert und überkontrolliert. Viele aus der Politik haben in der Corona-Pandemie das Aufwachen gekriegt, weil sie gesagt haben, ja, man müsste ja gucken und Gesundheitsschutz und Prävention und so weiter. Und als wir ihnen gesagt haben, was wir alles schon machen, was wir alles für eine Nachweise von Temperaturlisten, die täglich geführt werden müssen, über sämtliche Regularien, die zu erfüllen sind, wie oft wir kontrolliert werden, was wir alles selbst eben halt auch dokumentieren müssen, da haben die gesagt, oh, das haben wir gar nicht gewusst. Ja, das ist das Problem. Das ist offensichtlich nicht nur fürs Gastgewerbe, sondern insgesamt auch am Vertrauen der Politik auf das, sag mal, alles vernünftig und in Ordnung machen der Wirtschaft oder hier des Gastgewerbes, dass es da tatsächlich fehlt. an Verständnis und auch an Zutrauen. Und da könnte man durchaus entlasten. Da gibt es sicherlich viele Punkte. Mal gucken. Sie haben ja jetzt den Weg beschritten mit dem eigenen Ministerium und wir gucken, was da rauskommt.
Die Tourismusbranche an der Ostsee, die ist sehr stark auf die Sommermonate angewiesen. Da werden zum Teil bis zu 80% des Jahresumsatzes erzielt. Nun, kurz vor Weihnachten scheint Sommer noch sehr weit weg, aber es geht erfahrungsgemäß dann doch ziemlich schnell. Was kann und was müsste denn in diesen wenigen Monaten passieren, damit sich diese negative Entwicklung nicht weiterzieht in den Sommer rein?
Naja, gut, wir brauchen Qualitätspreise. Das ist jetzt nur kein Geheimnis, dass Mecklenburg-Vorpommern ein Sommerreiseland ist. Also im Sommer findet man kaum noch eine Unterkunft im gesamten Land und nicht nur an der Küste, sondern auch im Binnenland. Das heißt, wenn die ersten Ferien in einem Bundesland losgehen, bis der letzte Ferientag dann im Prinzip durch ist, also in diesem klassischen Ferienkorridor, der sich so immer um die pummeligen 70 Tage bezieht, da ist schon richtig zu tun und da müssen wir im Prinzip das Geld verdienen, was wir brauchen, um den Rest des Jahres und nicht nur unsere Mitarbeiter zu bezahlen, sondern unsere laufenden Kosten, unsere Betriebe eben halt zu bezahlen. Und da sind die Preise dann natürlich auch ein bisschen höher. Das ist normal, das ist im Übrigen im Ausland ja nicht anders, dass man da natürlich, wenn dann alle in den Sommermonaten fliegen wollen, irgendwohin sind die Flüge auch teurer als vielleicht in der kompletten Nebensaison, wenn keine Ferien sind. Aber das ist eben halt die Krux. Wir haben jetzt nicht die Berge, wo die Leute zum Skifahren kommen. Und wenn sie, wir haben auch viele Gäste in der Nebensaison und auch in den Wintermonaten in Mecklenburg-Vorpommern, aber dann sind die Preise und das Preisgefüge natürlich deutlich anders. Das heißt, dann bezahlt man viel, viel weniger, weil man eben halt auch einen höheren Wettbewerb noch hat und einen höheren Leerstand. Und wenn man sich so auf der Zunge mal zergehen lässt, dass wir Urlaubsinseln haben, die eine durchschnittliche Auslastungsrate haben von knapp 40%, dann heißt das, 60% des Jahres sind die Quartiere dann leer, aber die Kosten laufen weiter. Und das ist eben halt immer die Herausforderung. Deswegen investieren wir viel in saisonverlängernde Maßnahmen, das aber schon seit langer Zeit. Somit Städtetourismus, Schwerin ist Welterbe geworden jetzt. Das sind natürlich dann nochmal besondere Sachen, die auch das ganze Jahr über gut laufen. Aber wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen und müssen uns auch dem Wettbewerb stellen. Und wie gesagt, Skigebiete haben perspektivisch gerade auch Deutsche dann zu tun, dass sie wahrscheinlich in ein paar Jahren dann gar keinen Schnee mehr haben und den künstlich erzeugen müssen. Also auch die haben Herausforderungen, die haben wir auch.
Und dann, wenn es wirklich läuft im Sommer, dann brauchen sie möglichst viele Leute und dann kommt der Fachkräftemangel ins Spiel. Wie dramatisch sieht es dort aus?
Ja, ich habe das Gefühl fast, dass es dieses Jahr okay war, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn die Gäste weniger lang bleiben, wenn sie weniger konsumieren, wenn sie beispielsweise nicht so lange abends da sind, dann brauche ich natürlich die Zeit über das Personal dann auch nicht. Aber das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja da zu alten Zeiten zurück. Wir haben, glaube ich, wichtige Weichenstellungen vor einigen Jahren, weit vor der Corona-Zeit, gesetzt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, wir haben intensiv in die Ausbildung eigener Fachkräfte investiert, aber eben halt auch aus Drittstaaten dann Azubis rekrutiert. Das läuft sehr, sehr gut. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn das eben halt nicht wäre. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern mal 30.000 Schulabgänger gehabt. Jetzt sind wir von 30.000 Schulabgängern bei circa 11.500 Schulabgänger, die im Prinzip die Schule verlassen. Und das ist natürlich viel, viel weniger an Potenzial für uns, für den Fachkräftenachwuchs. Aber unsere Ausbildungszahlen sind seit Jahren stabil. Die gastgewerblichen Ausbildungsberufe gehören in Mecklenburg-Vorpommern immer mit 2 oder 3 Berufen unter die Top 10 der tatsächlich besetzten Ausbildungsberufe. Und als Verband haben wir 2019 schon eine ganz, ganz innovative Ausbildungskampagne, Gastroburner, also für Brennen, Fang Feuer und Check ein, wo wir mit einem Foodtruck und mit einem ganz tollen Team beispielsweise an die Schulen fahren, also richtig in den Unterricht integriert werden und wo die Schülerinnen und Schüler aus dem Schulgebäude raus auf den Schulhof zu diesem Foodtruck kommen, wo sie sehr viel lernen, nicht nur über gesunde Ernährung, sondern auch über die interessanten Ausbildungsberufe, wo sie selbst ausprobieren können. Die können selbst eben halt Getränke zubereiten oder mixen und eben halt auch ganz frisch kochen, sich das, was sie sich vorher ausgesucht haben, um Lust zu machen und um tatsächlich auch mal so Fähigkeiten zu testen, uns zu Hause vielleicht zu erzählen und sagen, ach, könnte ja auch was für mich sein, mache ich mal ein Praktikum vielleicht beim Gastronomen im Ort oder im Hotel. Und das funktioniert sehr gut und das machen wir seitdem sehr erfolgreich, auch unterstützt durchs Land. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man dann tatsächlich auch einen Fachkräftemangel dann sich entgegenstellen kann.
Als Unternehmer möchte man möglichst aus eigenen Kräften erfolgreich sein und nicht nach der Politik rufen, aber angesichts der aktuellen Situation erwarten Sie dennoch von der Politik eine Art von Hilfe.
Naja, erstmal ist das so, nach Hilfe rufen ist immer das eine. Wir müssen uns zurückerinnern, diese ganzen Corona-Hilfsmaßnahmen und so weiter, die waren ja keine Almosen oder das waren ja nicht irgendwelche Hilfen, weil wir so traurig geguckt haben, sondern das war tatsächlich, sag mal, eine Form der Entschädigung für eine staatliche Zwangsschließung. Und viele Betriebe haben jetzt noch damit zu kämpfen, weil jetzt noch diese Maßnahmen abgerechnet werden und sie natürlich jetzt in dieser geschwächten Situation vermeintlich dann sogar zurückzahlen müssen. Also das ist schon schwierig. Aber was wichtig ist, dass Politik verlässlich ist und dass das, was sie ankündigt oder was sie zusagt, auch macht. Und genau das ist eben halt nicht passiert. Wenn ein Bundeskanzler Scholz vor laufenden Kameras sagt, diese Mehrwertsteuersenkung haben wir eingeführt, mit der festen Überzeugung, das schaffen wir nicht wieder ab und darauf können Sie sich verlassen. So war das Originalzitat vor laufenden Kameras und danach wird die Mehrwertsteuer, ohne das nochmal zu thematisieren, wieder raufgesetzt. Dann zerstört das Vertrauen und natürlich auch eine Planungssicherheit. Und deswegen ist es erstmal richtig, dass der Bundesrat nach dem Bundestag jetzt beschlossen hat, zum 1.1. geht die Mehrwertsteuer wieder auf 7% runter, weil das auch nur fair und gerecht ist. Weil man kann das ja keinem erklären, außer Haus, irgendwo im Supermarkt oder beim Imbiss mitnehmen, bezahlst du 7%. Aber wenn du vor Ort das verzehrst und es frisch zubereitet wird, also auch noch mit Nachhaltigkeitsgedanken, dann sind 19% fällig. Das funktioniert nicht, gerade auch mit der Wettbewerbssituation links und rechts in Europa. In Usedom bezahlen wir die 19%, in Polen haben wir nicht mal die Hälfte am ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Speisen. Dann hat das auch mit fairem Wettbewerb zu tun. Und wenn die Politik Wort hält, so wie sie es jetzt gemacht hat, dann ist das erstmal wichtig. Und dann denke ich mal, können wir uns auch wieder ein bisschen aufrappeln. Aber die Leute brauchen wieder mehr im Portemonnaie. Das ist ganz wichtig. Und diese ganzen Debatten, die uns auch die Teuerung zusätzlich gebracht haben, diese Mindestlohnerhöhung, die wir in den letzten Jahren hatten. Es gab nur zwei Profiteure in meinen Augen. Der Hauptprofiteur war der Staat, weil ein Großteil des Geldes, was die Arbeitgeber dann den Arbeitnehmern gezahlt haben, in der Kasse des Staates landete. Und der Schwarzarbeitssektor, ich habe das Gefühl, dass der auch deutlich aufgewachsen ist. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein und das ist auch nicht richtig.
Im Gespräch war Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Mecklenburg-Vorpommern. Besten Dank, Herr Schwarz.
Sehr gern.
In Kreuzlingen im Schweizer Kanton Thurgau, direkt an der Grenze zu Deutschland, kam es vor kurzem zu einer Massenschlägerei vor dem Asylzentrum des Bundes. Beteiligt waren Marokkaner und Algerier. Das sehen die einen als bedauerlichen Einzelfall, die anderen halten es für den Ausdruck einer allgemeinen Entwicklung. Asylbewerber tanzen den Behörden auf der Nase herum und haben kaum je harte Sanktionen zu erwarten. Das Asylchaos in der Schweiz sei eine Zumutung, so die Meinung von Pascal Schmid, Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei SVP, und dort für die Themen Migration und Asyl zuständig. Er ist heute bei uns zu Gast. Guten Tag, Herr Schmid.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Schmid, Sie haben in einer kurzen Stellungnahme für Ihre Partei, die SVP, Bezug genommen auf die erwähnte Massenschlägerei in Kreuzlingen, bei der ein Polizist verletzt wurde. Rekapitulieren Sie bitte kurz, was ist da genau geschehen?
Ja, was ganz genau geschehen ist, das weiß ich auch nur aus den Medien. Es muss da zu einer Massenschlägerei gekommen sein vor dem Bundesasylzentrum, zwischen Marokkanern und Algeriern. Dann kam die Polizei dazu und ein junger Polizei wurde am Kopf verletzt. Und das Staatssekretariat für Migration, das ja zuständig ist für den Betrieb der Bundesasylzentren, wusste dann nichts Gescheiteres, als zu sagen, es sei ein Einzelfall und man würde sich um die gute Betreuung der Asylsuchenden kümmern. Und zum Polizisten kein Wort. Und da frage ich mich schon, wo sind wir eigentlich in der Schweiz? Was für Zustände haben wir eigentlich geschaffen in unserem Land mit diesem Asylsystem, das wirklich komplett aus dem Ruder läuft?
Sie sind ja recht nahe am Geschehen. Sie wohnen selbst im Kanton Thurgau und Sie sind Präsident des Verbands der Kantonspolizei Thurgau. Wie ist denn die Stimmung bei den Polizisten vor Ort aktuell? Ist das etwas, was nachhallt?
Ja, es ist natürlich wieder mal die Spitze des Eisbergs. Ich meine, die schlagen sich natürlich ständig herum mit genau diesen Personen. Das sind meistens Asylmigranten, sind oft auch Illegale. Die hier sind sehr viele aus Nordafrika, Algerien, Tunesien, Marokko. Und ja, was passiert da? Die sind in einem Verfahren drin, im Asylverfahren. Dann werden sehr viele Ladendiebstähle begangen. Da wird eingebrochen. Ja, dann werden die verhaftet, dann werden sie befragt, da kommt dann ein Staatsanwalt zum Zug. Ja, und was passiert dann? Man entlässt sie wieder. Wir haben keine griffigen Maßnahmen für diese Leute, die sich nicht an unsere Regeln halten, die unser System mit Füßen treten, die kriminell sind, die herumpöbeln, die Frauen belästigen. Wir kommen denen nicht bei und da braucht es griffige Maßnahmen. Da haben wir das Problem, dass das in Bern leider nur die SVP so sieht.
Bleiben wir beim Stichwort griffige Maßnahmen. Sie werfen ja dem zuständigen Bundesrat und Justizminister Beat Jans von den Sozialdemokraten vor, die Fakten zu verharmlosen, die Täter als Einzelfälle abzutun. Jans hat ein sogenanntes 24-Stunden-Verfahren eingeführt. Was soll damit erreicht werden und warum reicht es offensichtlich Ihrer Meinung nach nicht aus?
Ja, die 24-Stunden-Verfahren, das ist eine schöne Propagandaaktion, um den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Das tönt auf den ersten Blick gut. Man denkt dann, ja, die sind nach 24 Stunden, sind die Verfahren erledigt und man denkt, die Leute sind dann nicht mehr hier. Aber das stimmt ja nicht. Die sind noch immer hier. Und als erstes mal gehen die Verfahren sowieso länger als 24 Stunden, die gehen 30 Tage. Aber das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass die noch immer im Land sind und dass die sehr oft kriminell sind. Und wenn sie kriminell sind, dann haben wir keine griffigen Maßnahmen. Wenn die nicht gerade jemanden umbringen, dann werden sie in Haft genommen, Untersuchungshaft. Aber sonst nicht. Dann laufen die frei herum und man kommt denen nicht bei. Und es ist natürlich schwierig, oder, dass man die wieder zurückbringt in ihre Heimatländer, die sehr oft nicht kooperieren und dann im Gegenzug von uns, wie zum Beispiel Marokko, noch Entwicklungshilfegelder bekommen. Das ist völlig absurd. Also man muss das ganze System halt auch mal ganz von vorne anschauen. Und wir müssen alles daran setzen, dass weniger ins Land kommen, dass wir die Grenzen kontrollieren, dass die gar nicht erst ins Land kommen. Die kommen alle aus sicheren Ländern in die Schweiz, die kommen aus Österreich, die kommen aus Deutschland, die kommen aus Italien sehr oft. Und die sind da nicht verfolgt. Die kommen einfach in die Schweiz, weil es hier attraktiver ist. Und wir müssen auch dort etwas tun, dass die Schweiz weniger attraktiv ist als Asylzielland für diese Leute, die ja nicht verfolgt sind, die missbrauchen das System, das dazu geschaffen wurde, um Leute, Personen aufzunehmen, zu schützen, die politisch irgendwo auf der Welt verfolgt sind. Eigentlich wurde es geschaffen, um Europäer aufzunehmen, nicht Afghanen und Afrikaner und Leute von sonst wo. Das muss man auch noch sagen. Also ich bin überzeugt davon, das Asylsystem muss zurückgeführt werden auf den Kern, auf das, was es einmal war, bis vor 30, 40 Jahren. Seither ist es immer mehr ausgeweitet worden, auf Kosten letztlich unserer eigenen Bevölkerung.
Wenn die Problematik so offensichtlich ist, wie Sie sagen, dann stellt sich ja die Frage, warum nichts geschieht, warum niemand handelt. Ist das rein ideologisch begründet, eben beispielsweise beim sozialdemokratischen Justizminister? Ist es Bequemlichkeit oder ist es Angst vor beispielsweise Reaktion aus dem europäischen Raum, wenn man da hart durchgreift?
Ja, das ist wohl eine Mischung aus allem miteinander. Ich stelle das schon so fest. Also ich meine, die linke Seite, SP und Grünliberale, die wollen in diesem Bereich eigentlich überhaupt nichts machen. In der FDP und Mitte findet man teilweise Unterstützung, wenn es um die Kriminalität geht im Asylbereich, auch zaghaft, aber da haben wir schon erste Vorstöße durchgebracht. Die brauchen wir, sonst haben wir als SVP keine Mehrheit. Wenn es dann aber weitergeht, wenn wir die Attraktivität der Schweiz senken wollen, zum Beispiel Asyl nur noch befristet erteilen, was ja das Vernünftigste der Welt wäre. Bei all diesen Maßnahmen stoßen wir dann an Grenzen und da stehen wir als SVP alleine da. Immer dann, wenn es darum geht, griffige Maßnahmen zu schaffen, wie auch zum Beispiel in den Bundesasylzentren, nur schon Ausgangssperren oder Arrest für die, die sich nicht an die Regeln halten. Das verlieren wir, haben wir vor einem Jahr verloren. Wir greifen das jetzt aber nach diesem Vorfall nochmals auf, Weil es braucht auch niederschwellige Maßnahmen. Nicht erst dann, wenn jemand eine Frau vergewaltigt oder jemanden umbringt. Es braucht auch niederschwellige Maßnahmen. Das sind Leute, die haben in diesem Land, das sind Asylsuchende und oft auch Illegale, die haben keinen regulären Aufenthaltsstatus, die sind nicht sicherheitsgeprüft, die kommen nicht aus Europa, die kommen von irgendwoher, wir haben da keine Kontrolle und für diese Leute müssen wir auch ein angemessenes und entsprechendes System bauen, dass man auf solche Vorfälle mit harten Maßnahmen reagieren kann.
Aus Ihren Reihen kommen auch Forderungen, beispielsweise die nach bis zu 10 Tagen Arrest oder Ausgangssperren für renitente Asylbewerber. Dann kommen also sofort die Kritiker, die sagen, wir haben eine Rechtsordnung, das lässt sich damit nicht vereinbaren. Sie sind Jurist, Sie können das beurteilen. Sind das Ausflüchte oder stößt man da wirklich an Grenzen bezüglich Gesetzen?
Ja, das sind nicht mal Ausflüchte, das ist einfach kompletter Unsinn und das sind vorgeschobene Begründungen. Man kommt immer mit den Menschenrechten, immer mit den Menschenrechten. Und ich frage mich immer, was zählen denn die Menschenrechte unserer Bevölkerung, die unter dieser Situation leidet? Die ganzen Folgen davon trägt, nicht nur die Kosten, sondern diese ganze niederschwellige Kriminalität, die ja massiv gestiegen ist. Ich meine, Kriminalität in der Schweiz ist in den letzten 5 Jahren, die Schweiz war einmal ein extrem sicheres Land, 30% gestiegen in den letzten 5 Jahren. Da müsste man aufschreien und erschrecken, da müsste ein Ruck durch das Land gehen, aber das passiert nicht. Und ich meine, im Militärdienst, da haben wir auch solche Maßnahmen wie Ausgangssperren und Arrest. Das sind niederschwellige Maßnahmen, die man dann einsetzen kann, wenn das Rechtssystem sonst einfach nicht greift. Und wir haben hier besondere Personen, die sind im Asylverfahren drin, in einem sogenannten Sonderstatusverhältnis zum Staat, wie jemand im Militärdienst auch. Und da kann man auch besondere Maßnahmen anordnen. Das muss immer noch alles im Rahmen unserer Fassung sein, aber es ist alles kein Problem, wenn man will. Das Problem ist die politische Mehrheit, die politische Mitte-Links-Mehrheit und der zuständige Bundesrat Jans, die wollen eben nicht.
Ihre Partei, die SVP, hat die Grenzschutzinitiative Asylmissbrauch stoppen lanciert. Was würde sich denn konkret beispielsweise an der Grenze zu Kreuzlingen morgen ändern, wenn diese heute in Kraft träte?
Ja, wir sind aktuell in diesem Schengen-Dublin-System drin. Die EU geht jetzt noch weiter mit dem ganzen EU-Migrations- und Asylpakt. Das Problem daran, das ist auf dem Papier, tönt das alles wunderbar. Ein System mit absolut sicheren Außengrenzen und die Binnengrenzen sind dafür zwischen den Ländern aufgehoben. Das ist angenehm, man kann hin und her, ohne Identitätskarte oder den Pass zu zeigen. Aber das große Problem davon ist, wenn die Außengrenzen löchrig sind, und das sind sie, dann hat man null Kontrolle mehr zwischen den Ländern. Und das System würde ja darauf aufbauen, dass alle in den ersten Ländern, in die sie kommen, wenn sie nach Europa kommen, die Asylgesuche stellen und dann behandelt werden. Und wenn sie weiterziehen, werden sie zurückgeschickt in diese Länder. Aber wenn wir schauen, seit die Schweiz bei diesem System mitmacht, sind etwa 380.000 Personen in die Schweiz gekommen und haben ein Asylgesuch gestellt. Also die sollten alle gar nicht hier sein. Die sind hier. Und unsere Regierung in Bern rühmt sich dann immer damit, dass wir 40.000 zurückschicken konnten. Wir konnten tatsächlich einige zurückschicken. Die Zahl dürfte auch stimmen. Aber es sind viel mehr gekommen und die kommen alle aus sicheren Ländern. Und da sind wir beim Missbrauch. Die suchen sich einfach die angenehmsten Länder mit den höchsten Sozialleistungen aus. Und da sind sie in der Schweiz natürlich auch Gesundheitsleistungen, was auch sehr viele Kosten verursacht, etwa 500 Millionen pro Jahr, sind sie dann in der Schweiz natürlich am richtigen Ort. Und mit der Grenzschutzinitiative wollen wir, dass unsere Grenzen wieder kontrolliert werden. Bis vor 20 Jahren war das das Normalste auf der Welt. Und heute heißt das, man kann Grenzen nicht kontrollieren, man kann Migrationsströme nicht kontrollieren. Das ist alles vorgeschobener Unsinn, weil man nichts ändern will. Und wir wollen mit der Grenzschutzinitiative auch die vorläufige Aufnahme abschaffen. Das ist ein Gefäß, das man geschaffen hat, um abgewiesene Asylbewerber trotzdem aufnehmen zu können. Und das ist ja völlig falsch. Und das ist auch von der Flüchtlingskonvention nicht vorgesehen. Aber die Gegner kommen natürlich und sagen, ja, diese Initiative verstößt gegen Menschenrechte. Das ist absoluter Unsinn und nicht der Fall. Aber es ist gut, wenn in diesem Bereich das Volk das letzte Wort haben wird, weil die Parlamentsmehrheit in Bern und der zuständige Bundesrat sind nicht willens, grundlegende Veränderungen in diesem Asylsystem herbeizuführen. Und die sind wichtig. Es geht um unsere Bevölkerung und die muss zuvorderst stehen.
Die Debatte in der Schweiz dreht sich also nicht nur um straffällige Asylbewerber, sondern überhaupt um die Zahl der Asylbewerber ganz allgemein. Sie schreiben in Ihrer Reaktion auf die Ereignisse, die aktuelle Politik mache die Schweizer zu Fremden im eigenen Land. Wo spüren Sie diese Entfremdung im Alltag am stärksten?
Ja, wir haben in der Schweiz schon eine massiv hohe Zuwanderung. Ich meine, seit dem Jahr 2000, da hatte die Schweiz 7,1 Millionen Einwohner. Heute sind wir bei 9,1 Millionen. Das ist 2 Millionen mehr. Das klingt jetzt für Deutsche vielleicht nicht so wahnsinnig beeindruckend, aber das ist eine Zuwanderung um den Faktor 18 höher, als sie in Deutschland in der gleichen Zeit passiert ist. Und das sieht dann schon anders aus. Und ich meine, seit dem Jahr 2000 sind 530.000 Asylgesuche gestellt worden in der Schweiz. Nur 17% davon waren Flüchtlinge, aber über 60% sind geblieben. Und das sind alles Leute, größtenteils aus nicht-europäischen Ländern, aus Afghanistan kommen Monat für Monat gegen 1000 in die Schweiz, aus Syrien, aus Somalia, aus dem Irak und so weiter und so fort. Und das verändert einfach unser Land in dieser Zahl. Und Peter Schollatour hat einmal gesagt, wer halb Kalkutta aufnimmt, der rettet nicht Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta. Und wir sind in der Schweiz und in ganz Westeuropa auf dem besten Weg, genau dorthin.
Wie sieht denn Ihr Minimalziel für das nächste Jahr aus, damit man nicht mehr von Asylchaos sprechen muss in der Schweiz? Was muss mindestens geschehen 2026?
Der zuständige Bundesrat Jans ist ja Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und er müsste mal nach Dänemark schauen. Da ist Mette Frederiksen eine Sozialdemokratin, Ministerpräsidentin und die hat sehr viel gemacht in diesem Bereich. Wir könnten viel lernen von Dänemark und von Schweden, auch vom Vereinigten Königreich. Die gehen voran mit Vorschlägen. Man kann die immer kritisieren, die Vorschläge, aber man sollte selber auch ein paar machen. Und sie hat es geschafft in Dänemark, die Zahl der Asylgesuche auf 2.500 pro Jahr zu senken. In der Schweiz sind wir bei 25.000 bis 30.000. Dann kommen noch die Schutzgesuche aus der Ukraine dazu. Da sind wir am Schluss bei gegen 50.000 pro Jahr. Und das ist natürlich eine viel, viel höhere Zahl. Und das sind jetzt plus minus vergleichbare Länder. Also wir müssen schauen, dass die Zahlen hinuntergehen. Aber das wird natürlich im nächsten Jahr nicht passieren. Ich glaube nicht, dass das Parlament in Bern in dieser Legislatur, die nächsten Wahlen sind 2027, da mit Mehrheiten, da wirklich grundlegende Veränderungen, eine Asylwende herbeiführen wird. Dafür braucht es das Volk.
Der Umgang der offiziellen Schweiz mit der Situation im Asylbereich, die sich nach Meinung von Kritikern immer weiter zuspitzt. Im Gespräch war Pascal Schmid, Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Besten Dank, Herr Schmid.
Vielen Dank, Herr Milius.
Wer schadlos durch die Welt oder zumindest durch die sozialen Medien kommen will, der muss sich heute nicht nur anständig benehmen, sondern auch offensiv positionieren. Derzeit besonders gefragt, das pausenlose Bekenntnis gegen rechts. Das kommt nun auch aus den Reihen von Menschen mit einer Beeinträchtigung oder wie sie sich selbst nennen, von den Krüppeln gegen rechts. Roger Letsch kommentiert.
Das Bonmot, das zwar schon alles gesagt sei, aber noch nicht von allen, wird bekanntlich Konrad Adenauer zugeschrieben, ist also schon etwas älter. Was in der Nachkriegszeit die Arbeitsweise der auf Konsens bedachten Parteistrukturen gut beschrieb, gilt heute in noch stärkerem Maße für die erste Ableitung der Politik, die sogenannte Zivilgesellschaft. In der ordnen sich alimentierte Partikularinteressen entlang weniger als progressiv betrachteter Großthemen. Und seit die Angst vor der übermorgigen Erdverkochung der sehr viel dringenderen Sorge um die nackte ökonomische Existenz weichen musste, ist es heute vor allem noch der Kampf gegen rechts, der Gleichschritt erzwingt. Es herrscht Bekenntniszwang, ganz gleich wie abseitig oder irrelevant die zur Schau gestellte Empörung auch sei. Mit Leichtigkeit findet man tausende Vereine, Bündnisse und Stiftungen, die schon im Namen das Versprechen tragen: Wir sind sauber, hier gibt es keine Rechten, hier brennt die Flamme der linken Revolution hell und heiß. Jede Stadt hat mittlerweile ein Bündnis gegen rechts und zählt man jene Vereinigungen hinzu, die Christen, Eltern, Handwerker, Künstler, Fußballfans, Juristen und Omas im Namen führen, beträgt die Schnittmenge dieses jakobinischen Furors längst 100%. In Deutschland, dem Land der Drachentöter, gibt es nur Siegfrieds. Wie der französische Jakobiner seinen Adligen, so erkennt der gegen Rechtskämpfer der Neuzeit seinen Rechten an der Gesinnung, die er ihm unterstellt, und den Mitteln, die er gezwungen ist, gegen ihn einzusetzen. Und weil dieser Kampf damals wie heute gut und der Regierung angenehm ist, duldet man seine gewalttätigen Auswüchse wie seine dialektischen Kurzschlüsse. Wie anders als mit einem solchen Kurzschluss ließe sich die Benennung des Bündnisses Krüppel gegen Rechts erklären. Man reibt sich die Augen, wenn man Folgendes liest. Selbstbewusst eignen sich die Behinderten ein Schimpfwort an, um damit offensiv gegen ihre Abwertung einzutreten. Erinnert sich noch jemand, dass selbst auf dem Wort behindert als Ersatz für das grob abwertende Krüppel heute ein Sprachtabu liegt? Jetzt also gleich noch ein paar Schritte weiter zurück. Die Rechten, so der Vorwurf des Bündnisses mit dem deftigen Namen, seien gegen Inklusion und wollten Behinderte verschwinden lassen. Gegen diese neue Menschenverachtung setze man sich eben zur Wehr. Doch schaut man sich an, wie ausgerechnet das Großprojekt Inklusion mit all seinen Woken-Ableitungen in der Praxis funktioniert, findet man immer noch dieselben Ungleichheiten zwischen Menschen mit und ohne Handicap, die sich aus der Realität ergeben, mit dem einen Unterschied, dass heute die Worte nicht mehr zu Gebote stehen, sie zu beschreiben, und eine Menge Trittbrettfahrer mit zweifelhaften Absichten von den zur Sprachlosigkeit verdonnerten Bürgern auftauchen. Das Selbstbestimmungsgesetz mit seinen Mann-Frau-Verwirrungen ist ein Kind dieser Inklusionsutopie, die aus Sprache Realität schaffen will. Aber die Realität weigert sich hartnäckig, sich einer politischen Definition anzupassen. Es ist also nicht die Systemkritik von rechts an der heiligen Kuh Inklusion, die Menschen mit Behinderung aus dem Gesellschaftsbild verschwinden lässt, sondern der Versuch, sie durch Worttabus aus der Umgangssprache zu streichen. Die Rechten, gegen welche die selbstbezeichneten Krüppel zu kämpfen vorgeben, haben diesen Unsinn nicht begonnen. Das waren die auf Gleichschaltung, Bekenntnis und Opferstatus versessenen Linken. Womit wir bei der politischen Dimension von Sprachtabus und dem sogenannten Reclaiming von Begriffen angelangt sind. Denn nichts immunisiert und privilegiert zuverlässiger als die Legitimation, ein Wort selbst zu benutzen und anderen dessen Verwendung unter Androhung moralischer Ächtung zu untersagen. Das Wort Krüppel ist, außer im Zusammenhang mit einer Bergkiefernart, nicht zu Unrecht aus unserem Sprachgebrauch verschwunden. Und zwar ganz ohne politische Gewaltandrohung, sondern als eine der vielen Firnisschichten der Zivilisiertheit, die sich ihrer moralischen Wurzeln bewusst ist, keine tribalen Konflikte mehr kennt und dank des erarbeiteten Wohlstands ohne fundamentale ökonomische Verteilungskämpfe auskommt. Noch. Die Gefahr für viele, ob sie sich nun herausgefordert, behindert oder kämpferisch-aktivistisch Krüppel nennen, kommt nicht von rechts, sondern von ökonomischen Tatsachen, die durch falsche politische Entscheidungen geschaffen wurden. Und die lassen sich durch Worte nicht verdecken oder ungeschehen machen. Doch da in diesem drachenarmen Land der Drachentöter nichts so billig zu haben ist wie gleichgeschalteter politischer Aktivismus, werden wir wohl noch viele solche dialektischen Entgleisungen sehen. Ich rechne ja fest mit der baldigen Gründung der Zigeuner gegen rechts.
Sie hörten einen Kommentar von Roger Letsch. Süßer die Glocken, die klingen, oder wenn es nach dem Handel geht, gern auch die Registrierkasse. Die Weihnachtszeit ist für so manchen Sektor ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor. Wie gut das Geschäft läuft, ist allerdings abhängig von der Konsumentenstimmung und natürlich davon, wie viel Geld Ende Monat noch übrig ist. Wir schauen uns heute das aktuelle Weihnachtsgeschäft und die allgemeinen Tendenzen näher an im Gespräch mit Alexander von Bismarck. Der Unternehmer führt unter anderem die Weihnachtswelt in Döbelin mit Tausenden von Produkten rund um Weihnachten. Guten Tag, Herr von Bismarck.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr von Bismarck, wir biegen auf die Zielgerade ein, was Weihnachten 2025 angeht. Wie ist denn die Stimmung in Ihrer Weihnachtswelt? Sind die Körbe der Kunden so voll wie in den Vorjahren?
Grundsätzlich ja. Man sieht aber Bewegungen unterschiedlicher Artikel. Aber zu Weihnachten möchten alle, auch wenn die Stimmung draußen grundsätzlich negativ ist, sich das Weihnachten schön machen und wollen eigentlich ein friedliches Weihnachtsfest haben, am liebsten mit Schnee. Aber darauf warten wir noch. Vielleicht gelingt das ja. Aber diese Emotionen, die man hat, wenn man in so eine Weihnachtswelt kommt und die Artikel sieht, die bringen einen in eine positive Stimmung. Und das ist ganz wichtig. Diese positive Stimmung hilft auch bei den Geschäften, wo dann doch der ein oder andere Euro mehr ausgegeben wird.
Für den Schnee können Sie natürlich nicht sorgen, für alles andere schon. Sie sagen, der Weihnachtskorb ist grundsätzlich immer noch schön voll, aber er sieht ein bisschen anders aus. Wie sehen denn diese Veränderungen aus?
Also die Hauptsache ist besonders Licht. Also man möchte in der dunklen Jahreszeit Licht haben. Das heißt, ganz verschiedene Artikel, die Licht darstellen, ob das Figuren sind, die man draußen hinstellen kann oder in das Fenster. Was besonders gut gegangen ist in diesem Jahr, das sind künstliche Weihnachtsbäume, wo schon die Beleuchtung integriert ist. Und das ist natürlich besonders schön, weil dann braucht man am Weihnachtstag nicht so zu montieren. Da muss ich sagen, ist die Produktion sensationell geworden. Man kann es kaum mehr unterscheiden, einen künstlichen Tannenbaum vom echten. Und die Menschen stehen davor und sagen, boah, das sieht aber schon mal gut aus. Und dann brauchen sie nur noch ihre Glaskugeln oder Spitzen letztendlich darauf zu setzen. Und was besonders gut in diesem Jahr geht, sind natürlich die dekorierten Kugeln. Nicht nur die glatten Kugeln in irgendeiner Farbe, sondern dekorierte Kugeln. Und im Osten, ein bisschen besser als im Westen von Deutschland, dekorierte Spitzen laufen enorm gut.
Die Leute sehen sich also offenbar nach Licht und nach Deko, aber vermutlich könnten sie ihr ganzes Produktesortiment vorlesen und man würde für fast alles irgendeine chinesische Entsprechung finden, die mich dann ganz bequem online bestellen kann, bei Temu, bei Shein und wie sie alle heißen. Wie schafft es jetzt ein traditionsreiches Haus wie Ihres, Ihren Erlebnisfaktor zu verteidigen, den man online nicht kaufen kann? Reicht das bereits?
Also der Onlinehandel geht. Gar keine Frage, aber wenn man speziell einen oder zwei, drei Artikel sucht. Aber eine Weihnachtswelt lebt davon, dass das dekoriert ist. Das heißt, wenn man in ein Gartencenter kommt und die Fachleute haben das dekoriert, dann steht man davor und sagt, wow, da kommt man selber nicht auf diese Ideen. Und weil das eben Artikel sind, die man anfassen muss oder sehen muss, wie sie dekoriert werden, ist hier der Onlinehandel nicht in der Massivität ein Konkurrent, sondern die Gartencenter sind natürlich die Führenden, weil da sind die kreativen Kräfte, die das toll dekorieren. Und die haben auch ein sensationelles Dekorationsweihnachtsgeschäft gemacht.
Das ist sicherlich ein Faktor, dass man sich gerne vor Ort inspirieren lässt und das Einkaufserlebnis ganz ein anderes ist. Das Online auf der anderen Seite haben die Leute einfach oft nicht mehr so viel Geld, wie sie auch mal hatten. Und Sie als Unternehmer umgekehrt, Sie spüren vermutlich die gestiegenen Energie- und Personalkosten. Wie schaffen Sie jetzt, die Preise so einigermaßen stabil zu halten, dass Sie die Kunden nicht erschrecken?
Naja, China, das meiste kommt aus China, das wissen alle. China produziert, wenn sie das ganze Jahr durchproduzieren, doch relativ günstig. Die Frachtkosten sind auch geringer geworden. Containerpreise waren sehr hoch. Aber wir verkaufen ja auch an den gewerblichen Handel. Und da sehen wir dann, was gekauft wird. Und es ist eigentlich hier nie eine Frage des Preises, sondern entweder gefällt einem dieser Artikel und dann ist einem die 1, 2, 3 Euro mehr völlig egal, weil man sich das doch zu Hause gerade zu Weihnachten besonders schön machen will.
Wie sieht es denn aus mit den alten Traditionen und Bräuchen? Sie bieten ja auch das Tannenbaumschlagen an. Ist dieser klassische Baum im Wohnzimmer 2025, ist der immer noch unangefochten oder greifen die Menschen vermehrt zu Alternativen?
Viele sagen, das ist auch schon mittlerweile im Preis so hoch, dass wir uns lieber einen künstlichen kaufen, der dann für mehrere Jahre gilt. Man kann ihn gut wegpacken und man kann ihn wieder ganz einfach aufrichten. Das ist ja heutzutage so einfach geworden für die künstlichen Tannenbäume und man kann es kaum mehr unterscheiden. Aber nach wie vor ist der geschlagene Tannenbaum immer noch Nummer eins.
Sie klingen sehr munter, optimistisch und zufrieden. Es gibt aber ganz bestimmt auch Anbieter aus Ihrem Bereich, die jetzt gerade klagen, die vielleicht auch irgendwann klein beigeben, weil sie sagen, es wird einfach alles zu teuer, es wird zu schwierig, die Konkurrenz ist zu groß. Machen die was falsch, beziehungsweise muss man irgendwo aus dem Einkaufen heute ganz generell ein Event-Shopping machen, um überhaupt noch anzukommen in Ihrem Bereich?
Sie haben das richtige Wort gesagt, Event-Shopping. Das ist nach wie vor eines der wichtigsten Punkte, weil Geschäfte, die im Augenblick weniger Umsatz machen im Einzelhandel, liegt nicht in erster Linie an den Weihnachtsdekorationsartikeln, sondern in anderen Bereichen, wo ihr Hauptgeschäft grundsätzlich ist. Und deshalb stechen die Gartencenter, weil sie das sensationell präsentieren können, weil sie den Platz auch dafür haben, natürlich ganz hervor, die ein sensationelles Weihnachtsgeschäft gemacht haben. Ich weiß das deshalb, weil wir natürlich schon für das nächste Jahr an die gewerblichen Kunden verkaufen. Unser Showroom ist schon mit 6.500 Quadratmeter dekoriert für das nächste Jahr und wir kennen die Trendfarben schon für das nächste Jahr. Man braucht diesen Vorlauf und natürlich weiß der Einzelhandel jetzt schon, was er sehr gut verkauft hat. Weil die Hauptzeit ist natürlich Oktober, November. Es geht zum Schluss, gehen die Lichterketten ein bisschen mehr im Dezember, aber das Hauptgeschäft findet im Oktober und November statt für den Endverbraucher.
Sie machen das ja auch nicht erst seit gestern und können darum auch ein bisschen beobachten, wie sich das Verhältnis der Leute zu Weihnachten verändert. Ist das ein Auf und Ab oder gibt es einen Trend, dass zum Beispiel Weihnachten in politisch unkorrekten Zeiten als Zeit der Besinnlichkeit wieder an Gewicht zulegt oder im Gegenteil, dass die Leute sich wieder eher den weltlichen Dingen zuwenden und die Weihnachtszeit, naja, einfach nicht besonders ernst nehmen und brauchen?
Nein, man klingt das Negative, was wir in der Welt zurzeit haben, die spielt ja völlig verrückt zu Weihnachten aus. Und man möchte das nicht mehr hören. Und deshalb ist das immer, wenn es sehr schlecht geht, weil man zu Hause bleibt, vielleicht nicht verreist, hat man eben doch das eine oder andere an Euro mehr, um einfach die Realität ein bisschen auszublenden. Und ich glaube, erst Anfang nächsten Jahres wird man sich wieder damit beschäftigen, was die Politik uns aufdrückt oder was für bürokratische Hemmnisse auf uns wieder zukommen. Das blenden doch viele Menschen aus. Ich habe mit sehr vielen gesprochen, die bei mir waren und ich sage, warum macht ihr das? Und die sagen, wir wollen jetzt endlich mal Ruhe haben von diesen bescheuerten Nachrichten, die wir jeden Tag hören.
So gewissermaßen der Wunsch nach einer heilen Welt, aber ich nehme ja Stichwort von den bürokratischen Hindernissen, das nehme ich gerne auf, denn wenn wir mit Unternehmern sprechen, früher oder später fällt immer das Stichwort der Bürokratie, der Hemmnisse und Hürden, die einem in den Weg gelegt werden. Haben Sie diesbezüglich auch eine Klage anzubringen?
Naja, also ich klage diesbezüglich schon seit 10, 20 Jahren. Die EU plant immer mehr Regularien. Und ob das Lieferkettengesetz ist oder was auch immer, sie zwingen den Handel dazu, immer mehr zu regulieren und Berichte zu geben. Es ist erdrückend. Und das ist das, was in der Wirtschaft, was wir bei den Geschäften hören, ob das Baumärkte sind, Gartencenter, Möbelhäuser, die im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze voll haben. Und es ist eigentlich dieses Bürokratiemonster EU, weiß nicht, wie sie sich wieder abschaffen soll mit dieser Bürokratie. Das trifft so viele Bereiche und wir merken das jeden Tag neu und es kommt immer wieder was Neues hinzu. Man sagt ja, wir müssen Bürokratie abbauen. Genau das Gegenteil passiert. Mit dem Bürokratieabbau schafft man neue Bürokratien. Es ist unglaublich, warum die Politik es nicht endlich schafft, dass wir ein bisschen mehr Freiheit und ein bisschen mehr Verlässlichkeit auch für die Firmen haben, denn wir wissen doch, dass 99% der Firmen sehr ordentlich sind, den gesunden Menschenverstand haben und positiv sind. Man kriminalisiert ja schon viele Unternehmer. Und wir haben es ja schon von Bärbel Bass, der Arbeitsministerin, auf dem Juso-Kongress gehört. Die Arbeitgeber sind unsere Feinde. Also wenn man das dann hört, dass Geschäfte, die Menschen beschäftigen, als Feinde betrachtet werden von der Politik, dann sieht man, wo die Politik hinläuft. Und das ist das, was uns dann natürlich hier Schwierigkeiten bereitet.
Das heißt, Ihr Weihnachtswunsch an die Politik wäre weniger Bürokratie oder haben Sie einen ganz konkreten Punkt, den Sie deponieren würden, wenn Sie sich etwas unter den Baum legen könnten von der Politik?
Also Bürokratie ist sicherlich mit für alle Menschen Nummer eins mit. Aber wir müssen doch endlich mal in Westeuropa, in der EU mal sagen, wo bleibt die Diplomatie? Wir haben einen Punkt, der nicht mehr zu verstehen ist. Wir sollen kriegstüchtig werden. Wir sollen also uns auf einen Krieg vorbereiten. Wo bleibt da die Diplomatie? Den ersten Ansatz hat nun der französische Präsident Macron gemacht. Ja, man muss wahrscheinlich doch mal mit der anderen Seite reden. Und das ist das, was sich viele Menschen wünschen. Ich spreche sehr viel mit jungen Menschen über sowas. Und die sagen, wir verstehen nicht, warum man die Diplomatie in Europa abgeschafft hat. Man will anderen Ländern vorschreiben, wie sie zu leben haben. Das muss doch jedes Land für sich selber entscheiden. Und wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen und mit ihnen auf diplomatische Weise reden. Ich glaube, das ist das, was viele Menschen sich wünschen, um diese aufgerüstete Sprache zurückzunehmen, die wir alle nicht brauchen. Wir brauchen mehr Verbindlichkeit untereinander. Und das ist natürlich gerade zu Weihnachten besonders wichtig.
Sie beschäftigen sich ja das ganze Jahr über mit Weihnachten. Haben Sie denn ganz persönlich am 24. Dezember selbst noch Lust auf Baum- und Lichterketten oder sind Sie dann froh, wenn das Thema erst einmal Pause macht?
Nein, ganz besonders freue ich mich natürlich, weil davon habe ich jahrzehntelang immer gelebt und da freut man sich dann trotz alledem und man guckt dann den Weihnachtsbaum an, der sehr schön geschmückt ist und sagt, boah, der hat uns eigentlich das ganze Jahr über ernährt.
Haben Sie einen Last-Minute-Tipp zum Schluss für alle Hörer, die jetzt erst durch dieses Gespräch merken, meine Güte, es ist ja bald Heiligabend, was könnte man auf die Schnelle noch machen?
Ja, es gibt vielleicht, dass man in dem einen oder anderen Geschäft noch eine besondere Kugel findet, wo man eine Beziehung hat, entweder eine Farbe oder eine tolle Dekoration. Ich glaube, Bilder sprechen für sich und wirken auch für sich oder eine besondere Spitze, die man auf den Baum packt, um einfach, wenn man vor dem Tannenbaum steht oder in seinem Sofa sitzt und den Tannenbaum anschaut, für sich speziell etwas findet. Das muss gar nicht teuer sein, aber was man gerne anguckt.
Das Weihnachtsgeschäft 2025 in Deutschland. Im Gespräch war der Unternehmer Alexander von Bismarck. Herzlichen Dank, Herr von Bismarck.
Recht vielen Dank.
Das war Konterfunk aktuell am Dienstag, dem 23. Dezember. Ein Blick ins weitere Programm. In unserer Sendung persönlich ist Albrecht Müller zu Gast, Gründer und Herausgeber der Nachdenkseiten. Dort spricht er über seine Vergangenheit in der Politik, historische Einschnitte, die er erlebt hat und seine Wahrnehmung der aktuellen Ereignisse. Persönlich hören Sie heute um 8 und um 14 Uhr. Unsere Live-Sendung 18.20 pausiert über die Festtage und den Jahreswechsel. Sie bleiben aber stets gut informiert mit unseren Nachrichten und dem Magazin Konterfunk aktuell. Die nächste Ausgabe erwartet Sie morgen früh. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.